Ja, himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir dich Vater nennen dürfen, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke für dieses Vorrecht. Ich möchte dich jetzt bitten, dass du mitten unter uns bist, dass du die Worte der Predigt an uns segnest, dass du den Livio die richtigen Worte gibst, dass sie geleitet sind durch deinen Heiligen Geist. Ich möchte dich bitten, dass du uns die Herzen, die Ohren öffnest, dass wir verstehen, was du uns heute sagen möchtest. Hab Dank dafür. Amen.
Amen.
Ein indischer König hatte einen sehr gebildeten Minister, der Christ wurde und seinen Glauben offen bekannte. Er erklärte, dass er an den Heiland glaube, der in diese Welt gekommen sei, um die Menschen von Schuld und Tod zu erlösen. Dem König war dies unverständlich. Wenn ich will, dass etwas geschehen soll, dann gebiete ich meinen Dienern und das genügt. Warum sollte Gott, der Schöpfer, selbst in diese Welt kommen? Der König wollte den Minister wegen seiner Bekehrung zum Christusglauben entlassen. Da ihn aber sehr schätzte, versprach er ihm Gnade, wenn er eine Antwort auf die Frage wüsste, warum der Schöpfer selbst auf die Erde kommen müsste. Gewähre mir 24 Stunden, Majestät, erwiderte der Minister, und ich will euch antworten. Er ließ einen geschickten Schnitzkünstler holen und trug ihm auf, eine Puppe anzufertigen und sie genau so zu kleiden wie das zweijährige Kind des Königs. Am folgenden Tag machte der König im Boot eine Spazierfahrt. Der Schnitzkünstler war angewiesen, sich am Ufer aufzuhalten und auf ein vereinbartes Zeichen die Puppe ins Wasser zu werfen. Der König sah die Puppe ins Wasser fallen und in der Meinung, es sei sein Kind, sprang er ins Wasser. Der Minister fragte ihn anschließend, warum er selbst sein Kind habe retten wollen, wenn doch ein Wort an seine Diener genügt hätte. Es ist das Herz des Vaters, das so handeln musste, erwiderte der König. Worauf der Minister antwortete, so hat sich auch Gott nicht damit zufrieden gegeben, den Menschen nur eine Heilsbotschaft zu senden, sondern seine unendliche Liebe ließ ihn selbst vom Himmel herabsteigen, um uns zu retten.
Liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Freunde, wie wir jetzt gerade gehört haben, das Herz des Vaters. Gott in seiner Liebe zu uns Menschen musste handeln. Er konnte nicht anders. Ich habe hier auch eine kleine Geschichte mitgebracht und die soll uns nochmal diese Liebe Gottes verdeutlichen. In der Millionenstadt Tokio läuft ein kleiner Junge frierend und bettelnd durch die Straßen. Er spricht einen Europäer an und bittet um eine Gabe. Der Mann nennt ihm eine Adresse, beschreibt ihm das Haus und sagt: Wenn man dir öffnet, sagst du Johannes 3, Vers 16. Der Junge wundert sich, aber er rennt los. Unterwegs murmelt er vor sich hin: Johannes 3, Vers 16. Er findet die Straße und das Haus, klopft an und auf die Frage, was er wünsche, sagt er: Johannes 3, Vers 16. Der Junge bekommt ein warmes Bad, neue Kleidung und ein gutes Essen. Er verlässt überglücklich das Haus und denkt immer noch an die wunderbare Parole: Johannes 3, Vers 16. Liebe Schwestern und Brüder, wir laufen durch die Straßen unseres Lebens und suchen Liebe und Freude, Frieden und Geborgenheit. Was steht denn da eigentlich in Johannes 3, Vers 16? Das wissen einige auswendig. Wer möchte, kann das mit mir hier aufschlagen. Vielen Dank. Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Gott schickt seinen eingeborenen, seinen einzigen Sohn in die Welt. Er kommt in Bethlehem, um dir seine Liebe zu zeigen. Gott lässt dir heute eine wunderbare Wahrheit sagen. Du bist geliebt. So sehr geliebt, dass ich mein Liebstes für dich gab. Liebe Geschwister, Gäste und Freunde, diese Nachricht, dass wir von Gott geliebt sind, dass er für uns alle seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus gab, diese Nachricht ist mehr als eine offene Tür, mehr als ein warmes Bad, mehr als ein neues Kleid und mehr als ein gutes Essen. Wir sind von Gott geliebt. Das ist die beste Botschaft der Welt. Ja, wenn man die Leute so fragt, was es mit Weihnachten auf sich hat, dann beantworten die diese Frage hier und da auch mal richtig. Aber die meisten haben das eigentlich vergessen. Weihnachten, das Fest, ist mehr und mehr zu einer Verkaufsveranstaltung geworden, wo verschiedene Unternehmen so viel Werbung machen, bis die Leute gelangweilt irgendetwas kaufen, was sie gar nicht brauchen. Und jeder versucht, seinen Umsatz ein bisschen zu steigern, sodass die ganze Konjunktur dann auch ein wenig angekurbelt wird. Weihnachten hat aber damit gar nichts zu tun. Weihnachten hat mit Wirtschaft eigentlich nichts zu tun, sondern mit Geben, mit Liebe. Gott hat uns so sehr geliebt, darum hat er gegeben. Keine materielle Werte hat er uns geschenkt oder gegeben. Das auch, aber das ist nicht ausschlaggebend. Er hat uns etwas geschenkt, was wir gar nicht bezahlen können, was wir gar nicht verdient haben. Und das meiste, was wir haben, kann man nicht bezahlen. Er hat uns das Leben geschenkt. Er hat uns eine Familie geschenkt. Er hat uns den Glauben geschenkt. Das kann man sich nicht mit Geld kaufen. Das Beste, was wir haben, haben wir als Geschenk bekommen. So auch die Erlösung. Die Erlösung kann man nicht kaufen. Mit Geld nicht und mit guten Werken auch nicht. Die Erlösung hat Gott uns geschenkt in seinem Sohn Jesus Christus. Jesus kam zu uns auf Erden und es ist erstaunlich, was er hinter sich lassen musste, um hier zu uns zu kommen. Der Apostel Paulus beschreibt das mit den bekannten Worten aus Philipper Kapitel 2. Philipper Kapitel 2, die Verse 6 bis 8. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Er ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Jesus Christus kam zu uns, er entäußerte sich selbst, er nahm Knechtgestalt an. Die Menschwerdung Jesu ist und bleibt ein Geheimnis. Dennoch ist es ganz wichtig, dass wir uns mit dem damit verbundenen Opfer befassen. Nur so werden wir die Tiefe der Liebe Gottes wirklich erahnen und mit seiner Gesinnung erfüllt werden. Die Tatsache, dass er zu uns kam, die Tatsache, dass er als Gottes Sohn zu einem Menschen wurde, Gott wurde Mensch, und mit diesem Menschsein oder mit der Menschwerdung musste er auf einiges verzichten. Er entäußerte sich selbst. Christus hat nicht krampfhaft an seiner Gottheit oder Göttlichkeit festgehalten. Er entäußerte sich selbst. Hätte er seine göttliche Natur irgendwie im Himmel gelassen, hätte er es viel leichter gehabt. Doch er war für uns unverständlich. Er war wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Um uns Menschen jedoch gleich zu sein, verzichtete er freiwillig darauf, seine Göttlichkeit zu gebrauchen. Er hatte diese göttliche Macht in sich und hat seine Macht nicht für sich selbst genutzt. Er hat diese göttliche Macht nicht in Anspruch genommen. Und der Satan hat ihn immer wieder herausgefordert. Er sagte zum Beispiel, als er ihn in Versuchung geführt hat, sagte er, sprich ein Wort, mach diese Steine zu Brote. Du hast ja Hunger, du hast so lange gefastet, 40 Tage, 40 Nächte, sprich ein Wort und diese Steine werden dann zu Brote, dann kannst du was essen. Also setz endlich deine göttliche Macht ein. Noch viel, viel schwieriger als das. Am Kreuz, als Jesus am Kreuz war, haben Menschen zu ihm gesagt, hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist, und steig herab vom Kreuz. Mit anderen Worten, mach von deiner Allmacht Gebrauch, oder du bist nicht der fleischgewordene Gott. Warum diese Versuchungen? Es gibt Bibelausleger, es gibt auch ein paar Christen, die meinen, die denken so, die legen das so aus, die verstehen das so, ja, Jesus hatte eigentlich gar nicht die Möglichkeit zu sündigen. Er war ja Gott und er ist ja immer Gott und Mensch gewesen. Ja? Er hatte aber gar nicht die Möglichkeit zu sündigen. Meine Lieben, wenn das so wäre, warum war dann der Satan so scharf drauf und warum hat er ihn so versucht? Er war zu Angesicht mit Jesus Christus, stand er da in der Wüste und hat ihn auf allen für ihn bekannten und möglichen Art und Weise versucht, ihn davon abzubringen, dass er Gott gehorsam bleibt. Er hat ihn versucht, dazu zu verleiten, dass Christus sündigt. Und Jesus hat nicht gesündigt. Er hat dann die ganzen Leute angestiftet, der Satan, Gottes Feind, um auf Jesus zu gehen und das und jenes zu sagen, du hast den Sabbat gebrochen und das hast du falsch gemacht und ja, sollen wir Steuer bezahlen, ja oder nein, was sagst du jetzt? Und steig herab vom Kreuz. Und Jesus hat nicht gesündigt, er hat seine göttliche Macht nicht eingesetzt, er hat davon keinen Gebrauch gemacht. Er hatte schon die Möglichkeit zu sündigen, hat das aber nicht gemacht, hat nicht gesündigt, sondern hat der Sünde standgehalten. Er ist als siegreich aus diesen Versuchungen hervorgekommen. Fleisch zu werden bedeutete für Jesus Christus Verzicht. Jesus war auch allwissend. Seine Allmacht hat er nicht gebraucht, aber er hat auch auf seine Allwissenheit verzichtet. Die hat er auch nicht gebraucht. Wir finden im Lukas in Kapitel 2, Vers 52 die Worte: Und Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Jesus nahm zu an Weisheit. Also er ist ganz normal aufgewachsen und hat versucht, aus den heiligen Schriften zu lernen. Er hat das sehr gut gelernt, aber alles hat er sich angeeignet. Er hat alles so gelernt wie jedes Kind und er hat von seiner Allweisheit oder Allwissenheit keinen Gebrauch gemacht. Seine hervorragende Schriftkenntnis hatte er sich nicht als göttlicher Urheber der Heiligen Schrift, sondern er eignete sie sich genauso, wie auch wir es tun könnten. Und von seinem Vater im Himmel holte er sich Anweisungen für jeden Tag. Er hat viel Zeit mit Gott im Gebet verbracht und er wusste immer, meine Stunde ist jetzt noch nicht gekommen. Meine Zeit ist jetzt nicht da. Ich habe für heute dies und jenes zu tun. Durch diese ständige Verbindung zu Gott wusste er immer, was da ansteht, wie Gottes Auftrag für den jeweiligen Tag lautet. Als freiwillig Unwissender bekannte er Tag und Stunde seines Kommens nicht zu kennen. Und wie sollte man dann den Todeskampf Jesu in Gethsemane verstehen, wenn er den siegreichen Ausgang seines Weges klar vor Augen gehabt hätte? Könnt ihr euch erinnern, wie wir da lesen in den Evangelien, dieser seelische Kampf im Garten Gethsemane. Wenn Christus schon von Anfang an sich hundertprozentig sicher war, er geht als siegreich hervor und er wird siegen und es ist alles schon fertig und schon geplant und nichts kann ihn davon bringen, dass er sein Ziel erreicht. Warum sagt er dann im Garten Gethsemane, Vater, wenn das möglich wäre, nimm diesen Kelch weg von mir. Aber dann sagt er, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Christus hat dort in Gethsemane gekämpft und er hat von seiner Allwissenheit keinen Gebrauch gemacht. Er sah nicht das Ziel, er sah nicht mehr, dass er das Ziel erreicht. Er hat inbrünstig gebetet und auch am Kreuz hat er dann gesagt oder geschrien, Vater, Vater, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Die ganze Sünde der Welt lag auf ihm und das war eine unglaubliche Last. Also Jesus Christus als Gott und Mensch auf Erden, er hat von seiner Allmacht nicht Gebrauch gemacht, er hat auch seine Allwissenheit nicht gebraucht. Und er kam hier zu uns auf Erden und das war für ihn ein gefährlicher Wohnort. Gefährlich, weil er die Sicherheit und Geborgenheit des Reiches seines Vaters mit dem Herrschaftsbereich seines Widersachers vertauschte. Das war für ihn auch schmerzhaft, weil er der reine, sündlose Sohn Gottes täglich und stündlich von sündigen Menschen umgeben war. Er befand sich ständig in der Begleitung oder mittendrin, wo auch Menschen versammelt waren und sogar die Pharisäer und Schriftgelehrten haben ihm das immer wieder angekreidet. Er isst und trinkt mit den Sünden. Mit den Sünden, mit den Zöllnern, mit solchen Menschen am Rande der Gesellschaft. Diese Menschen sind doch hoffnungslos verloren. Und gerade mit den Menschen war er zusammen. Für ihn war das gefährlich. Nicht nur gefährlich, sondern auch schmerzhaft. Jesus hat sehr gelitten unter dieser Konfrontation, ständige Konfrontation mit der Sünde. Zweideutige Witze, leblose Worte, Ungerechtigkeiten, die er miterlebte, das alles muss sein Herz mit tiefer Trauer und Schmerz erfüllt haben. Und wie gefährlich war es für Jesus wirklich, als Mensch unter Menschen zu wohnen? Abgesehen von den menschlichen Versuchungen, ihn zu töten, bestand immer wieder noch eine größere Gefahr, die Gefahr, sündigen zu können. Jesus hatte diese Möglichkeit, er wurde dieser Gefahr ausgesetzt, aber er ging davon als siegreich heraus. Warum hat er das alles auf sich genommen? Warum ist Jesus Mensch geworden? Warum hat er sich dem allen ausgesetzt? Die Antwort hatten wir anfangs in Johannes 3,16, weil er uns so sehr geliebt hat. Gott hat uns so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hier zu uns geschickt hat, damit er für uns am Kreuz stirbt, damit er uns alle errettet, damit wir das ewige Leben bekommen können. Die Geburt Jesu ist nur ein Schritt im großen Erlösungsplan. Es folgen auch andere wichtige Schritte. Ich zähle das einfach auf Geburt, seine Geburt, dann sein Leben und Wirken. Dann ging es weiter mit seinem Tod am Kreuz. Jesus ist dann auferstanden, die Auferstehung, er hat den Tod besiegt. Nach der Auferstehung gab es die Himmelfahrt, danach sein Mittlerdienst im himmlischen Heiligtum und siebtens seine Wiederkunft. Das sind Schritte im großen Erlösungsplan Gottes. Liebe Geschwister und Freunde, ich wünsche mir und euch, dass wir uns nicht so sehr vereinnehmen lassen von dem, was um uns herum geschieht. Dass wir uns wirklich auf das Wichtigste konzentrieren. Nicht auf das Datum 24. oder 25. Dezember, weil dieses Datum sowieso nicht stimmt. In den Evangelien, in der Bibel wurde uns das Geburtsdatum des Erlösers nicht überliefert. Was die Tradition sagt, kirchliche Tradition sagt, das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall wurde er nicht im Dezember geboren, weil die Hirten noch draußen auf den Feldern waren und in Israel, auch dort in Israel, ist im Dezember zu kalt, die sind nicht mehr auf den Feldern draußen mit den Schafen. Das Datum spielt überhaupt keine Rolle, aber dieses Ereignis, die Geburt Jesu, die Geburt des Erlösers, ist was ganz Wichtiges. Wie gesagt, ein erster Schritt in dem großen Erlösungsplan Gottes. Wir sollten die Geburt Jesu im Blick haben, wir sollten Jesus im Blick haben und all diese Schritte von dem Erlösungsplan. Und Jesus kam zum ersten Mal als hilfloses Baby auf diese Erde und zum zweiten Mal wird Jesus kommen als der König aller Könige und als Herrn aller Herren. Und ich wünsche mir und uns allen, dass wir bei diesem zweiten Kommen, bei diesem zweiten Advent dabei sind. Amen.
Vielen Dank für dein Wort. Wir wollen den Predigtgottesdienst abschließen mit dem Lied 135. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir dieses Lied kennen. Rainer, spielst du es vielleicht einfach einmal vor? Und Livia, du musst kräftig singen, du wirst es erkennen.
Wenn ich mitschauen darf. Danke.
Erfülle Herz und Sinn. Wenn uns den wilden Wassern gleich die Sorge auch bedrängt, dann hören wir auf des Meisters Ruf, dass er uns Frieden schenkt. Sing ein Lied von Golgatha, wo er aus lauter Hohn am Marterholz gekreuzigt war, für unsere Sünden schon. Doch er, der starb auf Golgatha, vom Tod erstanden ist und lebt und thront in Ewigkeit als König Jesus Christ.
Wir wollen beten.
Lieber Vater im Himmel, Herr, wir werden die ganze Ewigkeit brauchen, um deine Liebe zu verstehen, um Einblicke in deine Liebe zu bekommen, um das alles, was du für uns getan hast, zu sehen, zu begreifen. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass du deinen eingeborenen Sohn Jesus Christus hier zu uns auf Erden geschickt hast. Herr Jesus, wir danken dir, dass du dort am Kreuz geblieben bist, dass du all unsere Sünden auf dich genommen hast. Herr, durch deine Geburt, durch dein Leben und Wirken, durch alles, was du für uns getan hast, können wir das ewige Leben bekommen. Wir können gerettet werden. Wir bitten dich, gib, dass wir dir treu nachfolgen, solange wir noch atmen können. Herr, und gib, dass wir uns dir übergeben und dass wir ja in deinem Auftrag handeln, dass wir für dich leben hier auf Erden. Und wenn da und drüben, wenn ab und zu auch Probleme kommen in unser Leben hinein, so wie Wasserwellen, die uns schlagen, dann bitten wir dich, Herr, sei bei uns, bewahre du uns vor dem Bösen, gib, dass wir auch, so wie du damals, siegreich aus der Versuchung gehen können. Herr, begleite du uns, führe du uns und segne du uns. Wir loben und wir preisen dich für dein Opfer, für deine Liebe. In deinem Namen. Amen.
Wir wollen gemeinsam das Lied 94 aus der Quelle singen. Wahrhaftig, das Geheimnis unseres Glaubens ist groß. Er wurde offenbart im Fleisch, gerechtfertigt durch den Geist, geschaut von den Engeln, verkündet unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Von dort wird er kommen und uns zu sich holen. Verkündigt diese Botschaft. Gottes Segen. Amen.
Amen.
Dankeschön.
Ja, liebe Geschwister und Freunde, in dem Sinne wünsche ich euch besinnliche und fröhliche Feiertage und ein gutes und gesegnetes neues Jahr. Gott mit uns allen. Amen.